Das hatte ich noch vergessen zu sagen vorhin, als ich ein Kind war, bin ich mit meinen Eltern immer zum Gottesdienst gegangen und damals habe ich den Wunsch in meinem Herzen gehegt, du willst mal Pfarrer werden. Der Grund war, es ist der Einzige, der während der Predigt nicht still sitzen muss. Ich habe dann noch zwei andere Berufe erlernt vorher, aber es hat dann doch noch in irgendeiner Weise geklappt. So, ich möchte Ihnen heute ein Wort auslegen aus dem ersten Johannesbrief. Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2 sind eigentlich recht bekannte Worte. Ich lese sie nach der Übersetzung, das Buch. Da heißt es, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die wir an euch weitergeben. Gott ist Licht. In ihm existiert keinerlei Finsternis. Wenn wir nun sagen, wir haben bleibende Gemeinschaft mit ihm und verbringen gleichzeitig unser Leben in der Dunkelheit, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er, Gott selbst, im Licht ist, dann erleben wir echte Gemeinschaft miteinander. Ja, dann macht das Blut von Jesus, seinem Sohn, ganz und gar rein und nimmt alle Sünde von uns. Wenn wir sagen, uns trifft überhaupt gar keine Schuld, dann machen wir uns etwas vor und die Wahrheit hat keinen Raum in uns. Wenn wir aber unsere Schuld zugeben, dann erweist sich Gott als verlässlich und gerecht. Denn er nimmt unsere Schuld von uns und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Schuld auf uns geladen, dann erklären wir ihn damit zum Lügner. Und dann hat auch sein Wort keinen Raum in uns. Meine lieben Kinder, euch schreibe ich dies alles mit dem Ziel, dass ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber jemand Schuld auf sich lädt, dann haben wir einen persönlichen Fürsprecher beim Vater, Jesus, den Messias, ihn, der durch und durch gerecht ist. Er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Aber das ist er nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der gesamten Welt. Soweit der Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Ich möchte mit einer Frage beginnen für die Bibelfesten, die Bibelkundigen unter Ihnen. Wie, mit welchen Worten schließt denn das hohe priesterliche Gebet Jesu, also Johannes 17? Weiß das jemand? Ich hätte es auch nicht gewusst. Es schließt mit den Worten, das finde ich noch interessant, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus wollte den Menschen den Namen Jesus groß machen. Jesus wollte uns das Wesen des liebevollen und des barmherzigen Vaters und das Wesen des heiligen und gerechten Vaters vor Augen malen. Und wozu? Damit seine Liebe in uns sei und er in uns. Damit die Liebe des himmlischen Vaters uns erfüllt. Damit diese Liebe, die alles für alle gegeben hat, uns festhält, uns zusammenhält, uns drängt, uns antreibt und uns beherrscht. Und Johannes, der Weggefährte Jesu, hatte dies im dreijährigen Unterwegssein verinnerlicht. Immer wieder hat Jesus den Namen des Vaters groß gemacht. Und so schreibt und bezeugt er, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. In ihm existiert keinerlei Finsternis. Und deshalb ein erster Gedankengang, Gott ist Licht. Es war die Aufgabe Jesu und es war der Auftrag seiner Apostel zu bezeugen, dass Gott Licht ist, dass es in Gott nichts, aber auch wirklich gar nichts Dunkles gibt. Bei Gott finden wir keinen Irrtum, keine Torheit, keine Unwissenheit, keinen Eigennutz, keine Willkür oder gar Bosheit. Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich nicht geirrt, wenn ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommt. Der Hüter Israels schlief nicht, als Millionen Menschen in die Gaskammern getrieben wurden. Der Allmächtige handelt nicht willkürlich, wenn ein Hallotri bis ins hohe Alter gesund und vital ist und ein Gotteskind mit 37 Jahren an Krebs stirbt. Der himmlische Vater handelt nicht töricht, als er seinen einzigen Sohn an einem Kreuz sterben ließ für die Sünden der ganzen Welt. Und wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben zurückschauen, dann gibt es eigentlich nur eins zu sagen: Der Vater des Lichts, er handelt absolut weise. In allen Herausforderungen und selbst in allen Zumutungen Ihres Lebens. Irgendwie wissen wir das ja alle, dass Gott Licht ist und absolut ohne Finsternis, steht ja in der Bibel, aber wir glauben es nicht, zumindest nicht immer. Da ist oft so ein Zweifel, so ein letztes Misstrauen, ein Nichtverstehen, eine innere Rebellion. Das sind oftmals dunkle Wolken, die sich vor die Sonne schieben. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wer letztes Jahr da war, als ich hier predigte, da habe ich über diesen Text gepredigt. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot am Seeufer stieg und sagte: Lasst uns über den See fahren. Gesagt, getan, sie fuhren los. Und der Erste, der einschlief, war Jesus. Starker Wind kam auf, hohe Wellen wurden zur Gefahr. Die Verängstigten weckten Jesus mit den Worten: Meister, Meister, wir kommen um. Kommt uns das nicht bekannt vor? Es geht im Leben drunter und drüber und Jesus schläft. Bei Helmut Thielige las ich den markanten Satz: Wer Schiffbruch erleidet, der darf wissen, Jesus schläft auch in meinem Boot. Nur wenn man Schiffbruch erleidet, sagt sich das nicht so locker. Da kommen ganz schnell die Zweifel, die Anfechtungen, ja selbst vor Gott bekannte und vergebene Schuld, Verfehlungen kommen wieder neu ins Bewusstsein und werden mit der Katastrophe in Verbindung gebracht. Und das starke Pauluswort: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, das gerät dann in Vergessenheit. Als Jesus den Sturm auf dem See gestillt hatte, das Wasser wieder zu einer spiegelglatten Fläche wurde und es plötzlich ganz still war, fragte er seine erschöpften Jünger: Wo ist euer Glaube? Männer, was war das jetzt gerade? Wir sind etwas irritiert bei dieser Frage. Vermutlich war es keine Kritik an seine Weggefährten, sondern die Frage half den Jüngern lediglich, das, was im Sturm an Gottesbildern durcheinandergewirbelt wurde, das wieder zu sortieren. Es half ihnen bei der Klärung ihres Hilferufs: Meister, Meister, wir kommen um. Denn glaubten sie das wirklich? Glaubten sie tatsächlich, dass Jesus sie in ein Boot lockt, damit sie in der stürmischen See umkommen? War das ihr Glaube? Hatten sie Jesus so kennengelernt? Und fragen wir uns persönlich, ist das dein Glaube? Dass dich Jesus in seine Nachfolge ruft und dich irgendwann auf dem Weg der Nachfolge wie eine heiße Kartoffel fallen lässt? Glaubst du das wirklich? Dass er dir Schaden zufügt? Dass er dir eine Lebenslast zumutet, die du nicht tragen kannst? Nein, Gott ist Licht, in ihm existiert keinerlei Finsternis. Das muss uns immer wieder gesagt werden, weil wir dazu neigen, zu verleugnen und zu vergessen, dass die Finsternis nur in uns ist, aber nicht in Gott. Liebe Gemeinde, Gott ist Licht. In ihm existiert keinerlei Finsternis. Bitte bedenken Sie das im Blick auf Ihre vergangenen Lebensjahre und im Blick auf die zukünftigen. Aber Johannes sagt uns noch mehr. Vom Vater des Lichts sind wir eingeladen, in sein Licht zu kommen, in seinem Licht unser Leben zu führen. Der Prophet Jesaja hatte es lange zuvor vorausgesagt, dass das Licht der Welt kommen wird, Mensch wird, wenn die Zeit erfüllt ist. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Mit diesen Worten hatte er Hoffnung geweckt. Und dann erfüllte sich die Prophetie. Öffentlich bezeugte der Sohn Gottes: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und die Evangelien bezeugen uns alle: Wo er das Licht der Welt hinkam, wichen die dunklen Wolken, die sich vor die Sonne geschoben hatten. Wenn er sprach, blieb Gott nicht stumm und fern und fremd. Wen er anrührte, war nicht länger hilf- und hoffnungslos. Wer nicht mehr in der Finsternis lebt, der kann die Menschen und die Welt buchstäblich in einem neuen Licht sehen. Wer nicht mehr in der Finsternis lebt, der kann die Menschen und die Welt buchstäblich in einem neuen Licht sehen. Ein Ausleger schrieb: Wir brauchen unser Wahrnehmen und Bedenken und Tun nicht mehr mit dem Dunklen zu beginnen. Hat das nicht was Befreiendes an sich? Nicht mehr mit dem Dunklen beginnen zu müssen. Unser Wahrnehmen muss nicht mit meinen Defiziten und mit den Defiziten der anderen Menschen um mich herum beginnen. Der kann das nicht und das ist alles böse und so lieblos und. Nein, wir sehen die Welt und die Menschen in einem neuen Licht. Wir sehen einander mit unseren Stärken in dem, was wir können und in dem, was wir sind. Wer ich bin und wie ich den Menschen und der Welt begegne, das entscheidet sich daran, woran ich teilhabe. Gott ist Licht. An ihm teilzuhaben, mit ihm verbunden zu sein, in seiner Gegenwart zu leben, mich aus seinem Wort zu nähren, bedeutet, ein Lichtmensch zu sein, ein Mensch, der auch Licht in das Leben anderer bringt. Ein zweiter Aspekt dieses Textes: Gott ist verlässlich. Gott ist verlässlich. Viele von uns werden den Satz von Paul Schütz kennen: Gott ist einsam geworden, es gibt keine Sünder mehr. Was wollte Paul Schütz damit sagen? Nun, mit dem allgemeinen Bekenntnis, wie wir das im Römerbrief lesen, wir sind allzumal oder allesamt Sünder, mit diesem Bekenntnis haben wir in der Regel keine Probleme. Jedenfalls so lange, wie das mit dem Sünder und der Sünde so ganz unkonkret bleibt. Aber ohne Wenn und Aber zu unseren Sünden stehen und sie bekennen, das ist nicht unser Ding. Wir wollen gern einen Gott haben, dem wir in unserer Finsternis gefallen. Wir wollen gern einen Gott haben, dem wir in unserer Finsternis gefallen. Doch da finden wir in Gott keinen Verbündeten. Es ist die Absicht des Vaters des Lichts, uns ins rechte Licht zu rücken. Was passiert denn, wenn ein Mensch, der zutiefst von dem überzeugt ist, was er tut, das ist richtig, plötzlich von Gott ins rechte Licht gerückt wird? Was passiert da? Die Menschen, denen der Apostel Johannes schrieb, das waren ja alles, oder sagen wir mal fast alle, aufrichtige Menschen in ihrem Wesen, bürgerlich, gute Menschen. Da reden wir nicht von Ehebrechern, von Steuerhinterziehern und. Nein, wir reden von den Aufrichtigen, von den Rechtschaffenen, die Gott jedoch in ihrer Finsternis gefallen wollen. Was passiert, wenn Gott diese Menschen ins rechte Licht rückt? Die Heilige Schrift zeigt uns das sehr anschaulich an Saulus. Mit fanatischem Eifer verfolgte er die Christen und er meinte, das Richtige zu tun. Ja, sogar mit dem, was er tat, vor Gott Gefallen zu finden. Wir kennen diese Geschichte. Doch kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Irritiert fragte Saulus: Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst, bekam er zur Antwort. Und dann kam dieser für die Situation typische Satz: Was soll ich tun? Was soll ich tun? Als Petrus an Pfingsten predigte und der Vater des Lichts die Zuhörer in Jerusalem ins rechte Licht rückte, fragten sie auch die Apostel: Was sollen wir tun? Wenn wir nicht um den Fortgang der Geschichte wüssten, hätten wir wahrscheinlich eine Diskussion erwartet. Doch wer noch über seine Sünden diskutieren will, der steht noch nicht im Licht. Wer noch über seine Sünden diskutieren will, der steht noch nicht im Licht. Wer im Licht Gottes steht, der fragt: Was soll ich tun? Und das Schöne: Gott bleibt uns die Antwort nicht schuldig. Er blieb sie an Pfingsten in Jerusalem nicht schuldig. Tut Buße, kehrt um, wendet euch mir zu. Gott blieb auch Paulus die Antwort nicht schuldig. Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und wenn wir dann in der Apostelgeschichte weiterlesen, wie Hananias mit schlotternden Knien diesen Christenverfolger Paulus aufsucht, ihm die Hände auflegt und ihm mitteilt, was Gott mit ihm, dem Sünder, noch vorhat, dann werden wir auch an einen Petrus erinnert, der sich selbst überschätzte und im Hof des hohen Priesters die schlimmste Nacht seines Lebens durchlitt, als man ihn als Jesus-Anhänger ausmachte und er dreimal verleugnete. Doch Jesus, das Licht der Welt, fragt ihn nach seiner Auferstehung am See Tiberias, nicht nach seiner Sünde, das war ja offenbar, sondern er fragte ihn nach seiner Liebe. Petrus, hast du mich lieb? Gott ist treu und gerecht. In seinem Licht brauchen wir nicht über Sünde diskutieren, sondern sie nur bekennen. Und wer in seinem Licht steht und seine Sünde bekennt, der erfährt immer wieder etwas von der Treue und der Gerechtigkeit Gottes, der nicht fünf gerade sein lässt, der niemals sagt, Schwamm drüber, der die Sünde nicht verharmlost, aber den Sünder ernst nimmt und der die Sünde vergibt. So wie wir das in den Evangelien lesen können, wo vier Männer ihren gelähmten Freund mit seiner Sünde zu Jesus tragen und der ihm zuspricht: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Aber nicht nur vergeben will Gott, er will uns auch reinigen von aller Ungerechtigkeit. Er will uns ein reines Herz schenken, das willig und fähig ist, das zu tun, was ihn ehrt. Das ist das Einzigartige und das Großartige bei unserem himmlischen Vater, dass er wie beim heimkehrenden Sohn, also bei dem verlorenen Sohn, alles tut, damit der nicht wieder seinen Krempel packt und sich das Alte wiederholt. Keinen Tagelöhner macht er aus ihm, keine Bedingungen knüpft er an seine Zukunft, keine kritische Distanz baut er auf. Nein, er erhebt ihn wieder in den Stand des Sohnes, der befähigt ist, den Vater zu lieben und zu ehren. Liebe Gemeinde, Wenn jeder auf die vergangenen Jahre seines Lebens im Licht Gottes zurückschaut, dann werden wir unschwer Mangel und Versagen erkennen. Aber das muss dich nicht erdrücken. Darüber musst du auch nicht diskutieren. Und da musst du dich auch nicht rechtfertigen. Du darfst Gott absolut vertrauen. Auf Gott ist Verlass. Er ist treu und gerecht. Er vergibt und er befähigt dich dazu, es in der Zukunft besser zu machen. Und da bin ich bei dem dritten Aspekt meiner Predigt. Gott ist barmherzig. Johannes macht in seinem Brief so etwas wie eine Zäsur und schreibt: Meine lieben Kinder, euch schreibe ich dies alles mit dem Ziel, dass ihr keine Schuld auf euch ladet. Und das ist ja auch unsere Sehnsucht, unser innigster Wunsch, keine Schuld auf uns zu laden. Der Aufforderung Jesu, geh hin und sündige hinfort, nicht mehr Folge zu leisten. Aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und es besser zu machen. Und wenn du vorwärts denkst und vorwärts schaust, mit dem festen Entschluss, es noch besser zu machen als in der Vergangenheit, dann sollst du schon heute wissen, selbst dann, wenn du wieder Schuld auf dich lädst, du hast einen persönlichen Fürsprecher bei Gott, dem Vater. Noch laden wir Schuld auf uns. Noch beten wir täglich und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das kann man eigentlich gar nicht gebetsmühlenartig herunterleiern, sondern nur in der Haltung und Gewissheit eines David, der in einem seiner Bußpsalmen betet: Ein gebrochenes, ein zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Noch laden wir Schuld auf uns. Warum? Warum gelingt es uns nicht, das Gute, das wir wollen, zu tun und das Böse, das wir nicht wollen, zu lassen? Warum? Man könnte wahrscheinlich da lange drüber auch jetzt reden. Nun, eine Ursache, die meines Erachtens zu wenig ernst genommen wird, vielleicht sogar übersehen wird, hängt mit unserem falsch verstandenen Heiligungsbemühen zusammen. Es gibt Land auf, Land ab ungezählte Sonntagspredigten, die uns Christen sagen, was wir tun müssen. Viele finden das sogar hilfreich. Sie finden das alltagsrelevant, weil sie dann abends, wenn es geklappt hat, einen Haken an ihre To-Do-Liste machen können. Aber was machen sie, wenn es nicht geklappt hat? Die Quote, wo es nicht klappt, ist doch ehrlich gesagt ganz beachtlich, oder? Wir wollen alle ein Leben führen, das Gott verherrlicht. Wir wollen wachsen im Glauben, wachsen in der Gnade, wachsen in der Erkenntnis. Dazu spornt uns das Evangelium ja auch an. Wir wollen wachsen. Doch wie wächst ein Mensch? Wie wächst ein Christ? Wachsen ist ein Begriff aus der Natur. Eine Blume wächst, ein Baum wächst, aus einem Samen wird eine kleine Pflanze, doch mit den Jahren wird aus dem Pflänzchen ein stattlicher Baum. Und das ist das Bild, das wir verinnerlicht haben, wenn wir an Wachstum denken. Und dieses Bild übertragen wir auf unser Glaubensleben. Wir wachsen im Glauben, wir werden heilig. Wir werden heiliger und dann sind wir am allerheiligsten. Wir wollen wachsen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. So höre ich es immer wieder von aufrichtigen Christen. Und bei diesem Wachstumsprozess ist Jesus unser Vorbild, so sagen sie. Doch Vorsicht, denn jetzt bekommt unsere Theologie eine Schlagseite. Denn Jesus ist unser Erlöser und nicht unser Vorbild. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo davon gesprochen wird, dass Jesus unser Vorbild ist. Jesus ist unser Erlöser, er ist unser Vorbild. Und darum fragte auch Paulus, als er für sich erkannte, dass er das Gute, das er tun will, dass er es nicht tun kann, wer wird mich erlösen? Wenn wir Jesus zu unserem Vorbild machen, dann ist er außerhalb von uns. Dann wollen wir so werden, wie er ist. Ich will Gott und anderen zeigen, mitunter demonstrieren, wie heilig ich bin. Aber das kann nur schiefgehen. Wer so lebt, der führt ein religiöses Leben, aber kein christliches Leben. Wer so lebt, der stolpert von einer Schuld in die andere, obwohl er so gute Absichten hat. Im Korintherbrief schreibt Paulus, ich habe die Pflanzen eingepflanzt und Apollos hat sie bewässert, aber Gott ist es doch, der sie hat wachsen lassen. Wir können nicht aus eigener Kraft wachsen. Das widerspricht allen Regeln der Natur. Wie wächst ein Baum? Wächst er, weil er sich einen anderen Baum als Vorbild nimmt? Nein. Was kann denn ein Baby tun, dass es wächst? Es kann nur eins tun. Das Baby kann die Nahrung, die ihm seine Mutter geben will, nicht verweigern. Weigert. Wir wachsen, wenn wir die Nahrung, die Gott uns geben will, nicht verweigern. Wie deutet Jesus seine Gleichnisrede von der vierfachen Saat? Das Saatgut, das auf gutes Land fällt, das bezeichnet die Menschen, die mit aufrichtigem und gutem Herzen das Wort aufnehmen und Frucht hervorbringen. Und darum sagt Jesus seinen Jüngern in einem Bildwort, ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir wachsen in dem Maß, in dem wir uns immer wieder unserer Christusbedürftigkeit bewusst sind. Wir wachsen in dem Maß, wie wir uns immer wieder unserer Christusbedürftigkeit bewusst sind. Wachsen im Glauben, wachsen in der Gnade, wachsen in der Kenntnis, das sind alles Worte, die unsere Beziehung zu Jesus Christus ausdrücken. Und so konnte Sören Kierkegaard einmal sagen, unsere größte Vollkommenheit ist, Gottes zu bedürfen. Oder noch einmal anders gesagt, wir wachsen in eine immer größere Christusabhängigkeit. Im Kopf wissen wir das alle längst. Aber der Alltag, der sieht anders aus. Wir sind oft zu ungeduldig mit uns und mit anderen. Wir wollen den schnellen, wir wollen den sichtbaren Erfolg. Wir halten es schier nicht aus, bis etwas wächst, bis etwas reift. Wir wollen messen, wir wollen zählen, wir wollen werten. Und darum laden wir immer wieder Schuld auf uns im Tun des vermeintlich Guten. Wie gut, um den Trost des Evangeliums zu wissen, Gott ist barmherzig. Er hat ein Herz für Menschen. Er weiß, wie wir Menschen gestrickt sind. Er weiß, wie wir Menschen ticken. Und deshalb hat er seinen Sohn für uns zur Sünde gemacht. Hat es zugelassen, dass man sein Liebstes mit roher Gewalt an ein Kreuz nagelt. Hat ihn qualvoll unter Spott und Hohn sterben lassen. Aber das war ja nicht das Ende der Geschichte. Das war ja nicht das Ende der Heilsgeschichte. Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt und ihn wieder in seine Herrlichkeit aufgenommen. Aber nun nicht, um uns Menschen uns selbst zu überlassen. Nein, denn Gott ist barmherzig. Er hat ein Herz für uns Menschen. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er vertritt uns vor dem Vater. Jesus ist unser Fürsprecher. Er allein kann uns vor Gott vertreten, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Johannes hat uns geschrieben, damit wir keine Schuld auf uns laden. Doch in seinem nächsten Satz schließt er nicht aus, dass wir rückfällig werden könnten. Gott ist barmherzig. Er schenkt uns eine zweite und er schenkt uns eine dritte. Und wahrscheinlich auch eine vierte Chance. Darüber staunte schon der Prophet Micha mit den Worten, wo ist ein Gott wie du? Ja, wo ist ein Gott wie der Vater unseres Herrn Jesus Christus? Ich fasse zusammen, Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Seine Gedanken sind gute Gedanken und seine Wege führen zum Ziel. Gott ist verlässlich. Er nimmt unsere Schuld auf uns und Gott ist barmherzig. Durch unseren Fürsprecher Jesus Christus schenkt er uns eine zweite Chance. Daran haben die Kinder Gottes wie der Reformator Martin Luther immer wieder festgehalten. Er formulierte einmal seinen Glauben so: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinende Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch viel schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.